Das ist ein Big Bopper.
Ach, die Lockenwickler auf den Panzerhelmen.
Ja, das waren die 70er.
Ab in die Zeitkapsel.
Ey, dafür ist es nicht episch genug.
Also wenn das keine Adelung ist, dann weiß ich es aber auch nicht.
Master Bingo. Oh.
Alter, die Effekte. Oh, yeah, yeah, yeah.
Boys of Summer, der 80er-Podcast, ist zurück mit Folge Nummer 33 und mit dabei ist heute wieder mein lieber Kollege Alex Klug. Und Alex, du bist vom Friseur wieder zurückgekommen.
Das und ist richtig.
Siehst du aus, nein, ich sehe dich, du siehst nicht aus wie der Sänger von A Flock of Seagulls, was so ein bisschen schade ist natürlich. Also rein frisurentechnisch meine ich natürlich.
Natürlich, natürlich. Nein, unser Podcast gibt es ja nur zum Hören und noch nicht zum Sehen. Insofern ist es nur so halb schade. Aber ich dachte, pünktlich zur Folge 33, wenn wir da jetzt auch schon langsam die Temperaturen von 33 Grad knacken, dann dürfte es doch auch eine etwas temperaturgerechtere Frisur werden und ja.
Absolut, aber wir sprechen heute auch weiterhin über Frisuren, komischerweise. Ne? Irgendwie hatten die Leute, die Künstler auch alle in den Haare. 80ern Haare, genau.
Das zieht sich so durch.
Und heute wird es ein bisschen bunter tatsächlich, das heißt also nicht nur blondiert, sondern etwas punkiger, etwas poppiger. Alex,
über neonisiert.
Neonisiert, genau. Über wen sprechen wir heute?
Wir sprechen heute über Cyndi Lauper.
Wer ist das denn?
Cyndi Lauper oder Cynthia Ann Stephanie Lauper Thornton,
wie sie heute heißt,
ist eine US-amerikanische Sängerin, Songwriterin, Schauspielerin und Aktivistin.
Glaubst es. Und sie ist bekannt geworden mit 30, da werden wir auch gleich noch drauf kommen, mit ihrem famosen Album She's So Unusual, das 1983 rauskam und mit dem sie wirklich die ganze Welt im Sturm eroberte.
Jetzt bist du aber direkt wertend unterwegs mit dem famosen Album. Dann können wir die Leute ja am Ende gar nicht mehr raten lassen, ob das jetzt ein Verriss wird oder nein, es wird natürlich eine Huldigung.
Natürlich. Hm.
Ja, es ist wieder mal ein Fall, wo ich mir dank des Podcasts sage, oder wo ich mir eigentlich sage, das Album wollte ich mir, weil mir alle Singles gut gefallen, wollte ich mir das Album schon länger mal anhören.
Du wolltest es immer mal hören.
Immer mal hören. Ja, das ist wieder so, ich hätte halt die nächste 1 Euro.
Aber dann hast du wieder eine Bohlenplatte in der Hand und dachte dir so.
Richtig. Eine Bowlingkugel. Wir haben es gehört, Eckhart. Ja. Und das war schön. Aber vielleicht müssen wir erstmal drüber reden, was muss denn alles geschehen, damit She's So Unusual erscheinen konnte? Denn du hast ja schon gesagt, Cyndi Lauper war 30 und egal ob in den 80ern, den 90ern, den 2000ern oder heute, mit für 30. ein Debütalbum ist das schon relativ alt. Das würde bedeuten, dass es ja sogar für mich noch Hoffnung gäbe.
Gab es nicht mal irgendwie den Spruch, trau Keime über 30 oder so? Gilt ja heute auch noch.
Haben mir alle Leute gesagt, bevor ich den Podcast mit dir gestartet habe, glaube ich. Aber ansonsten, es war nicht 30, das war, ja, egal.
Gut, dass ich keine 30 mehr bin, ja.
Richtig.
Was muss geschehen, genau, was muss geschehen? Ne? Also wir haben die Künstlerin Cyndi Lauper, Amerikanerin, geboren in New York.
City
sogar, genau. Und was musste geschehen? Sie musste mit 17 von der Schule gehen. Sie musste B, ihre Haare verrückt färben, einen verrückten Style haben, von ihren Mitschülern gemobbt werden. Sie musste schlechte Jobs annehmen. Sie musste in Coverbands singen. Was noch?
Musste das alles sein? Also jetzt, also bis zur Coverband, muss ich sagen, hast du jetzt meine ganzen Hoffnungen, dass es für mich mit 30 noch einen großen Hit gibt, schon mal geschmälert, weil ich das meiste davon nicht verfüge. Vielleicht muss ich jetzt an dieser Stelle unterbrechen und doch noch mal zum Friseur düsen. Nein, aber die Geschichte von Cyndi Lauper oder die erstmal nicht so Erfolgsgeschichte von Cyndi Lauper ist mit ihrer damaligen Band sehr eng verbunden, die sich da nannte Blue Angel.
Das heißt, also sie war erst als in Coverbands unterwegs und hatte dann ihre eigene Band, wo sie wirklich auch eigene Songs schrieb, Blue Angel. Und die Band wurde 1978 gegründet, da war sie natürlich auch schon irgendwie Mitte 20 und Was passierte mit Blue Angel? Der große Durchbruch war es nicht irgendwie.
Der war es nicht, aber anders als bei vielen anderen Vorgängerbands, über die wir hier schon gesprochen haben, finden wir Blue Angel, das gleichnamige Album, heute auch auf Spotify und weiteren Streaming-Plattformen. Das heißt, wir packen schon mal einen Song in die Playlist, dann könnt ihr schon mal reinhören. Aber da es hier heute ja um Cyndi Lauper-Debüt gehen soll, quatschen wir einfach mal weiter. Ja, mit Blue Angel lief es nicht so wirklich gut. Die Band hatte einen Manager, der vor allem von Cyndi Laupers Stimme überzeugt war. Und ja, danach lief es leider nicht so gut weiter. Ich glaube, das Album
verkaufte sich nicht so brillant. Ne? Und ganz genau. Was passierte dann? Dann wurde der Manager rausgeworfen.
Ganz genau. Und der hat sich nicht einfach so rauswerfen lassen, sondern auch eine kleine Klage aufgesetzt. Und da ging es um 80.000 US-Dollar. Ich meine, das war in den 80ern. Heutzutage sind das knapp 500.000 Mark, würde ich mal sagen. Fakt ist, Cyndi Lauper war danach pleite. Also ich kenne mich da als juristisch nicht aus, aber sie musste tatsächlich eine Bankrotterklärung geben. Und zwar nicht musikalischer Natur, sondern finanzieller Natur. Und
danach hatte sie kein Geld, musste aber irgendwie Geld bekommen. Mit der Musik schien es ja erstmal nicht zu klappen. Das heißt, sie nahm erstmal irgendwelche Jobs wieder an. Ja, das heißt, im Einzelhandel war sie zu finden und hat da sich irgendwie über Wasser gehalten. Und das heißt, bis sie 30 war, bis sie She Is So Unusual dann letzten Endes aufnehmen konnte, hat sie wirklich schon so viel Lebenserfahrung natürlich auch sammeln können. Negative Sachen erlebt, wirklich auch wahrscheinlich Armut erlebt. Ja, ich meine, das ist natürlich auch ein reichhaltiger Fundus, um dann letzten Endes
sich künstlerisch auszudrücken.
Natürlich, ja.
Genau. Und man muss halt sagen, dass sie eigentlich, es gab, wie gesagt, also die Band hat schon jegliche Aufmerksamkeit, vor allem wegen ihrer sehr besonderen Stimmfarbe, sag ich mal, auf sich gezogen. Und auch da gab es schon Versuche, sie alleine unter Vertrag zu nehmen und sie als, ja, Popsängerin, wie auch immer, zu vermarkten. Und das wollte sie aber nicht. Sie wollte, das ist eigentlich auch was, was man öfter hört, sie wollte mit ihrer Band Musik machen, komme, was wolle. Ich kenne das aus meiner Zeit jetzt nur, weil Leute deswegen bei DSDS ausgestiegen sind, aber anderes Thema. Ja, und letzten Endes kam es dann doch so. Die Band löste sich dann entsprechend auch auf. Finanzielle Probleme hatten sie alle genug. Und dann klopfte es wieder mal an der Tür und es hieß, Cyndi, wir machen eine Platte.
So ist
es. Und sie hat ja gesagt. Und ich glaube, wir können ganz froh drum sein.
Auf jeden Fall. Wie gesagt, sie war schon 30, was man vielleicht auch noch sagen sollte. Sie hatte auch, also ihre Stimme, nicht? Also wir erinnern uns vielleicht an ihre Stimme, die halt sehr, sehr rotzig manchmal ist, aber trotzdem einen großen Oktavenumfang hat. Sie hatte aber auch schon Stimmprobleme tatsächlich, zweimal. Das heißt also, einmal wurde ihr eine Zyste entfernt und einmal hat ihr der Doktor irgendwie geraten, bitte Cyndi, lass es mit dem Singen am besten ganz. Dann hat sie halt wirklich auch ein Jahr lang nicht gesungen. Und insofern ist es natürlich noch ein größeres Wunder, dass wir She's sein. So Unusual letzten Endes hören konnten. Und das Album wurde dann halt im Laufe des Jahres 1983 aufgenommen und erschien am 14. Oktober 1983. Und vorher gab es schon eine Single, die richtig reingehauen hat.
Und die sollte eigentlich auch jeder Hörer und jede Hörerin unseres Podcasts kennen, denn wir reden natürlich von Girls Just Want to Have Fun. Eine Hymne und sicherlich auch ein Grund, warum She's So Unusual so ein absoluter Verkaufsschlager wurde. Wir reden von 16 Millionen verkauften Alben weltweit. Aber es ist nicht wie bei vielen anderen Alben, dass sich das Ganze irgendwie nur mit einer großen Single schmückt, sondern das Album ist es auf jeden Fall wert, am Stück gehört zu werden. Und ich weiß nicht, ob wir vielleicht ganz einfach mal ganz klar vorne anfangen wollen.
Ja.
Denn Ich habe gemerkt, weil ich, für mich war das jetzt schon so, ne? Ich kannte vom Album Girls Just Want to Have Fun, Time After Time und She-Bop auf Anhieb. Und wie das dann halt so ist bei vielen 80er Alben, man hört sich das dann an und dann kommt man irgendwie über die Hits, auf die man wartet, auf die man sich freut und sonst wie, aber so viel mehr passiert dann irgendwie vielleicht nicht. Aber ich muss sagen, Direkt der erste Song, Money Changed Everything, fand ich direkt wirklich richtig stark direkt. Und ich meine, die Genialität hinter der Story von ich bin pleite, ich mache es doch solo und der erste Song heißt dann Money Changed Everything, da müssen wir natürlich überhaupt nicht drüber reden.
Jetzt, wo du es sagst, auf jeden Fall, genau.
Natürlich.
Und, vielleicht She's So Unusual war natürlich auch deswegen, beziehungsweise nein, es war nicht deswegen, sondern es war einfach ein großer Erfolg. Warum? Weil es das erste Debütalbum einer Künstlerin war, das 4 Top 5 Hits in den amerikanischen Billboard-Charts hervorbrachte. Das heißt also, Cyndi Lauper hat etwas geschafft mit dem Album, mit den Singles, was vorher noch keine Künstlerin geschafft hatte.
Ja, wenn man überlegt, du sagst jetzt 4 Stück, es gibt insgesamt 6 Singles bei 10 Songs insgesamt auf dem Album.
Ja.
Das kann man auf jeden Fall schon mal so machen.
Wobei, wenn wir gleich die Songs durchgehen, ich musste auch teilweise überlegen, ne, was waren denn eigentlich die Songs? Klar, ne, Girls Just Want to Have Fun, das ist allen noch irgendwie im Ohr und Time After Time, She Bop. Dann wurde es schon schwierig, aber All Through the Night, das ist natürlich auch die 4. Single, wo wir gleich sicherlich noch näher zu kommen. Da muss ich halt wirklich schon überlegen, wie ging der gleich noch? Und als ich dann gehört habe, dann war es klar.
Was ich auf jeden Fall spannend finde, ist, wie viel von diesen Songs eigentlich Coverversionen sind und generell einfach nochmal vor Augen gehalten zu bekommen, wie üblich das damals war. Ich finde, die Elite der Leute, die sagt, dass seit den 2000ern keine richtige Musik mehr erschienen sei, ist immer relativ schnell dabei zu sagen, so haben die keine eigenen Ideen mehr, gab es früher alles schon und so, wenn irgendwas gecovert wird. Und ich finde auch hier, da hat man dann irgendeinen 4 Jahre vorher von irgendeinem Typen veröffentlichten Song oder so, der es halt vielleicht nicht groß geschafft hat und dann, ja, verkauft man den halt 4 Jahre später irgendwie nach Cyndi Lauper oder so.
Genau.
Und ja. Plötzlich steht man da und hat mit Girls Just Wanna Have Fun direkt einen riesen Hit gelandet.
Absolut richtig, ne? Wobei hier natürlich auch interessant ist, vielleicht ist dann, musste man doch, wie du sagtest, ne, musste man doch vielleicht noch ein bisschen was ändern, einfach noch ein bisschen was neu produzieren. Beziehungsweise hier in dem Fall ist nämlich Folgendes passiert. Cyndi Lauper hat den Text noch ein bisschen angeglichen, weil das Original war aus einer männlichen Perspektive geschrieben und Girls Just Want to Have Fun ist eindeutig aus einer weiblichen Perspektive geschrieben.
Das ist so. Und die Änderungen sind eigentlich wirklich sehr, sehr, sehr klein. Man muss aber einfach sagen, es geht ja in beiden Szenarien quasi ein bisschen darum, dass sich der Protagonist oder die Protagonistin ein wenig für die Art und Weise sein Leben oder auch sein Liebesleben oder ihr Liebesleben zu gestalten, rechtfertigen muss. Und Cyndi Lauper war eigentlich schon früh sehr, sehr feministisch geprägt und ja, in der Ursprungsversion sind die Girls durchaus eben kleine Abendbeschäftigungen des Charakters. Und es ist halt so, ja, keine Sorge, Mama, Papa, die Mädels, die wollen nur noch Spaß mit mir haben irgendwie. Und das irgendwie so nachzusingen, hat sie halt überhaupt nicht geschmeckt. Und es ist schon lustig, wie sie hätte das jetzt natürlich irgendwie komplett invertieren können und irgendwie Boys Just Wanna Have Fun machen können. Aber nein, sie überträgt das Ganze eben auf sich selbst und erhebt eigentlich so ein bisschen den Anspruch, ich möchte mein Leben, ich möchte mich überhaupt nicht irgendwie über die Männer stellen oder sonst irgendwas. Nein, ich möchte eigentlich nur genau denselben ungezwungenen, konventionsfreien Spaß im Leben haben, wie die Männer ihn auch haben. So. Und das ist halt irgendwie
nur fair.
Die Kernforderung des Songs. Und ja, egal, jetzt mal ganz kurz davon ab, wenn wir jetzt nicht uns vorher eingelesen hätten und sonst irgendwas, wenn ich dich jetzt einfach so gefragt hätte, wie gefällt dir der Song denn jetzt mal auch rein musikalisch und sonst was? Weil gerade stimmlich ist es ja nun doch speziell.
Es ist speziell, genau. Also ich kann mich halt noch dran erinnern, irgendwie damals hat mir der Song, also war natürlich im Ohr irgendwie, aber es war nicht mein Lieblingssong, einfach weil es so, ja, verrückt ist eigentlich drüber. So, ja, er ist einfach so drüber, einfach wie Cyndi Lauper singt und ja, es war einfach vielleicht ein bisschen zu fetzig, ja, und Ich habe andere Lieblingssongs von dem Album. Werden wir gleich noch zukommen, auf
jeden Fall. Damals schon gehabt auch, oder?
Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ach, aber krass, das kam natürlich später, weil es waren ja andere Singles. Aber ich würde sagen, wir sollten reinhören. Wir sollten noch mal reinhören oder reinschauen, genau, weil das Video von Girls Just Want to Have Fun legendär ist.
Dann schauen wir einmal rein und ihr findet den Song natürlich wie immer in unserer Spotify-Playlist. Boys of Summer, die Playlist zum Podcast heißt sie übrigens. Gerne schon mal abonnieren und wir hören uns gleich wieder.
So ist es. Girls Just Want to Have Fun, Cyndi Lauper. Und wir haben uns das wunderbare Video angeguckt. Und ich kann dir eins sagen, Alex, mein Vater hatte nicht solche Haare.
Wahnsinn, wie die Männer hier dargestellt werden. Ja, es ist schon spannend. Also eine der Zeilen, wo doch so ein kleiner Dreher dann quasi drin ist, ist halt im Original von Robert Hazard übrigens.
Hazard,
genau. Also könnt ihr auch gerne mal rein. 1979, Robert Hazard, wie auch immer, mit Girls Just Wanna Have Fun. Es ist echt so ein bisschen rockiger eher aufgebaut. Findet ihr leider nur bei YouTube und nicht bei Spotify. Und es ist halt lustig, wie er sich da von seiner Mutter eben anhören muss. My boy, you've got to start living right. Also mein Junge, du musst endlich vernünftig leben. Und er dann singt, don't worry, mother dear, you're still number one. Aber ne, die Mädels hier sind natürlich Spaß. Und sie dreht es halt tatsächlich um mit oh daddy dear, you're still number one. But girls just wanna have fun. Und ja, es ziehen sich immer wieder so kleine Finessen durch, auch einfach, ne? When the working day ist dann auch, dass es sie ja als Frau genauso hart arbeiten geht wie der Mann und sonst wie dann auch Spaß haben will. Also, keine Ahnung, ich finde es mit der Hintergrundstory einfach schön, wie subtil das eigentlich gemacht ist und nicht so mit der Holzhammer-Methode.
Ja, was ich halt denke, ist auch irgendwie, es ist ja kein fordernder Song, sondern einfach so, ja, wir machen einfach. Ne?
Machen.
Wir haben Spaß. Wir haben Spaß und das
vermittelt es ist sehr,
das auf jeden Fall.
Es ist sehr, sehr inklusiv auch einfach. Es ist ja im Video auch wirklich ethnisch sehr, sehr breit gefächert, die feiernden Frauen, die wir da eben sehen. Und ja, spannende Sache. So viel zu Girls Just Wanna Have Fun. Lassen wir uns nicht zu lange damit aufhalten, denn ich glaube, es liegt noch einiges vor uns, Eckart.
Aber wenn ihr euch natürlich das Video anguckt, ich sehe gerade, das Video hat auf YouTube schon über 1 Milliarde Abrufe. Wahnsinn.
Damit kommen sie unserem Podcast nahe, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, genau. Wir machen weiter mit einer weiteren Single von She's So Unusual, und zwar die zweite Single. Das war ja eigentlich so das komplette Kontrastprogramm, nämlich Time After Time.
Mhm.
Alex, du kennst den Song.
Ich kenne den Song. Ja, ihre Stimme ist unverkennbar, aber weil sie ja doch anders singt, natürlich, von Natur des Songs aus schon, habe ich im Kopf lange nicht verbunden als zwei Songs derselben Künstlerin, sage ich mal.
Wirklich?
So.
Wirklich? Okay. Ja, also Time After Time ist natürlich eine Ballade oder, ja, wie soll man sagen? Das ist irgendwie, wir haben hier so einen völlig übertrieben lustigen Girls Just Want to Have Fun und dann Alex, was würdest du sagen? Traurig nicht, aber vielleicht so ein bisschen melancholisch, so.
Ja, genau, weil ich finde, es ist ja schon auch diesem E-Drum-Klicken und so, also es ist jetzt nicht, das klingt jetzt schwer nach schlecht gealtertes 80er E-Piano, schleppende Akkorde und jemand jammert da drüber, also es ist im Vergleich eindeutig, oh, jetzt habe ich jetzt habe ich irgendwie ein bisschen von dir getroffen, sorry.
Richtig.
Nein, Ich meine nur, aber ja, es ist natürlich gerade im Vergleich eindeutig eine Ballade, aber trotzdem immer noch, es hat immer noch hymnischen Charakter, sag ich mal.
Ja.
Finde ich.
Ja. Alex, richtig, genau. Also du hast mich vorhin gefragt, welcher Song ist dein Lieblingssong? Und hier würde ich immer sagen Time After Time. Weil ich finde einfach so, der Song, der transportiert einfach sowas Ehrliches, sowas Echtes. Ja, und
Hätte auch ein Bond-Song sein können, deiner Meinung nach?
Nein.
Nicht?
Auf gar keinen Fall. Nein.
Uiuiui, okay.
Nein. Dafür ist es nicht episch genug. Ne? Also,
ja, da müsste am Ende, klar, da müsste das Orchester am Ende nochmal richtig ansetzen. Genau. Ja, genau.
Sollen wir einfach mal reinhören?
Da machen wir direkt weiter und hören einmal rein.
Klar, Time After Time, Cyndi Lauper.
Ja, Time After Time von Cyndi Lauper. Und bei dem Song finde ich es doch ziemlich interessant, dass anders als bei vielen anderen Songs, die wie gesagt zum Beispiel Coverversionen sind, der Song tatsächlich beim Jammen im Proberaum entstanden ist. Oder im Probe, nee, im Studio wahrscheinlich so. Aber ne, das ist einfach Rob Hyman, He-Man war ein anderer, ne? Also ihr Sparringspartner im Studio quasi, der einen Großteil der Keyboards auf dem Album eingespielt hat, einfach ein bisschen rumgedudelt hat und sie sagt, ich dudel mit dazu und werf Tracksfragmente ein und so weiter und plötzlich kommt dabei so ein Song raus. Also das ist wieder sowas, keine Ahnung, eine Popballade von der Qualität, da säßen halt heute wirklich 20 Songwriter wahrscheinlich dran, ja, oder so. Und,
schön, dass du das sagst, so wenigstens. Gerade eben hörte sich das ein bisschen anders
ja,
an.
Ja, aber, ich habe es gerade auch gemerkt.
Nein, aber, ich finde den Song wirklich sehr, sehr schön einfach. Und,
ja. Und auch gut gealtert.
Und wir haben uns das Video angeguckt und natürlich ist der Song sehr, sehr melancholisch irgendwie und aber das Video ist trotzdem auch lustig einfach. Ne? Also Cindy packt ihre Sachen irgendwie, zieht aus dem Trailer aus von ihrem Freund, den sie offensichtlich in den 70ern kennengelernt hat und als sie ja ihm ihre neue Frisur präsentierte und da müssen wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen.
Ich wollte gerade, oder wollen wir's doch kurz, wenn wir jetzt schon hier so Richtung Style und so gehen, vielleicht mal ein bisschen anschneiden eigentlich.
Ja, da war schon so ein bisschen Stefan Effenberg drin, ne? Aber nur 10 Jahre vorher.
Ja, nein, das muss man dazu sagen. Also wir sprachen jetzt eben schon am Anfang über bunte Haare und sonst was, aber wir haben es jetzt auch gesehen, das ist halt, heute nennt man das irgendwie Undercut und sonst was oder Sidecut und sonst. Also das war schon, ich glaube, das war schon eine, die.
Ja, man musste ja, sich schon nicht, so ein bisschen nicht, trauen nicht dafür, die, ganz einfach.
Ja, ne? Wahrscheinlich schon. Also ich hab mal kurz einen Aufwand gesehen bei David Letterman, wo sie dann in die Talkshow kommt irgendwie und zwar wirklich genau, also sie ist ja wirklich, wie sie ist, wie sie singt und wie sie auch in den Videos ist, so ein bisschen halt einfach dieses Überdrehte und ich glaube, er ist solche konkret weiblichen Gäste so irgendwie nicht gewohnt und weiß gar nicht, wie er da richtig auf sie zugehen soll. Aber da finde ich jetzt, um jetzt nochmal irgendwie ins Heute zu gehen, ich finde schon, dass diese Art an Exzentrik. Heutzutage würde da, glaube ich, sehr schnell gesagt, das ist doch alles industry made und da hat jemand irgendwie ein Image oder sonst was irgendwie auf sie zugeschneidert und dass sie dann vertreten muss oder so. Und das finde ich einfach, was das Ganze drumherum vom Albumcover über die Texte bis halt zu Musikvideos einfach so zeitlos auch macht, ich find's einfach authentisch irgendwie. Also was heißt authentisch im Sinne von, es ist total drüber,
Aber das ist sie, genau.
Also ich habe mir irgendwie gesagt, das ist so ein bisschen Madonna, aber in weniger kalkuliert. Also okay. Zumindest in ihren Absichten, wie präsentiere ich mich als Künstlerin, weniger kalkuliert. Also ich glaube, das ist konkret so ihr Auftreten gewesen, aber ob sie jetzt diese Musikkarriere hätte oder nicht, sie wäre, glaube ich, genauso gewesen. So wirkt es auf jeden Fall mich. Ein Jahr nach dem Madonna-Debüt.
Klar, ich meine, wir hatten ab 77 dann irgendwie die Punks mit den Irokesenschnitten und so weiter und gefärbten Haaren und irgendwie Sicherheitsnadeln im Ohr und aber wenn man so ihre Biografie so überfliegt, dann scheint sie auch schon zu Schulzeiten so angeeckt zu haben, einfach durch ihr Aussehen, durch ihre Frisuren, durch die Haarfarben. Wobei ich mich dann echt frage, also ich bin jetzt ja auch kein Experte, also heute sowieso nicht mehr, der Zug ist abgefahren, aber für Haarfarben oder für, wobei ich sollte mir vielleicht doch nochmal irgendwie den Bart nachtönen. Genau. Wir haben in den 50er Jahren haben wir Marilyn Monroe mit Wasserstoffblond, okay, das ist irgendwie so gesetzt und in den 70er Jahren haben wir dann halt auch schon so verschiedene Sachen. Ich kann mich dran erinnern, in der Schule in den 80er Jahren, da liefen die Leute halt auch schon teilweise mit blauen Haaren rum oder als Secure-Jünger dann mit schwarz gefärbten Haaren. Natürlich. Wobei, ich kann mich auch noch an Wendezeiten erinnern, da kam dann halt irgendwie ein Mitschüler, der kam dann halt aus der, damals noch DDR und erzählte, bis vor kurzem hatte ich auch so eine Secure-Frisur und wir hatten aber keine Haarfärbemittel und ich habe mir dann die Haare mit schwarzer Tinte und Essig gefärbt. Und das hielt dann einen Monat lang, bis ihm die Haare ausfielen. Also ich frage mich dann halt schon irgendwie, das wäre dann natürlich nochmal so ein eigenes Thema. Wenn ihr da besser Bescheid wisst, könnt ihr das natürlich auch gerne mal kommentieren oder uns schreiben. Wie ist eigentlich, wie sind Haarfärbemittel, wie hat sich das entwickelt? Und ja.
Also ich kann mal nach Kurzrecherche hier anteasern, also das schon vor 3.000 bis 4.000 Jahren zum Beispiel mit Henna und Indigo gefärbt wurde. Okay. Genau. Und auch hier, die Römer färbten sich ihre Haare mit Bleikämmen, die sind Essig eingetaucht. Also ich glaube, der Essig war nicht das Problem, möglicherweise eher die schwarze Tinte bei deinem Kollegen. Ja, es spannende Zeiten durch und durch. Und eine gewisse Provokation kann man dem Ganzen natürlich nicht absprechen. Und über provokative Songs haben wir ja auch schon mal gesprochen im Podcast. Und zwar in Folge 20 und 21, wo wir die sogenannten Filthy 15 durchgegangen sind. Also 15 Songs, die ihr auf gar keinen Fall hören solltet, weil sie euch in eurer religiösen oder sexuellen Gesundheit beeinträchtigen könnten. Und das wollen wir nicht.
Auf gar keinen Fall. Deswegen hört gerne mal rein, Filthy 15.
Genau, richtig. Da sind wir das erste Mal im Podcast Cindy Lauper begegnet. In Folge 21, relativ gegen Ende, sprechen wir über den Song She Bop, ebenfalls von diesem Album. Eckart, du hast den kanntest du damals auch schon. Es war für dich jetzt nicht das neue Time After Time, aber wo ordnest du ihn jetzt ein? Also Time After Time ist ganz oben und im Moment ist Girls Just Wanna Fun darunter.
Ja,
wo kommt She Bop
so
hin?
Auf der gleichen Ebene ungefähr. Aber wir haben den Song ja schon so ein bisschen auseinandergenommen und er enthält natürlich schon eine Ebene, die mir als Heranwachsender so völlig abging. Also die habe ich nicht verstanden, gebe ich hiermit ehrlich zu, und war vielleicht auch ganz okay. Worum handelt das oder wovon handelt der Song, Alex?
Im Song geht's um Selbstbefriedigung und härter noch um weibliche Selbstbefriedigung, was man wahrscheinlich damals wieder als noch tabuisierter ansehen muss. Und wie du schon über die nicht zugängliche Ebene oder die dir nicht zugängliche Ebene sprichst, hat sie es im Grunde damals genau wie Billy Idol, der ebenfalls mit dem Song Dancing with Myself für ein bisschen Unmut gesorgt hatte, ist ganz einfach so rechtfertigt. Wenn man das als Kind oder Jugendlicher hört, dann versteht man diese Ebene nicht, und wenn man dafür bereit ist, dann versteht man sie, und das ist komplett okay. Aber ich kann mir das schon richtig vorstellen, also wie das dann damals irgendwie, ich sagte erstmal, die macht doch so schöne Musik mit Time After Time, das kann man sich so schön anhören, und dann halt sowas irgendwie, dass da,
unanständig,
da war der Schock auf jeden Fall richtig. Da war, was haben wir damals gesagt? Der Haussegen im Hause.
Ah, bei Tipper Gore und in der Familie, ja, genau. Der hing dann.
Der hing auf jeden Fall schief, genau.
So ist es. Und vielleicht auch natürlich im Hause Lauper, weil wir hatten ja gesehen, ihre Mutter, also ihre echte Mutter, spielte auch in den Videos mit, jetzt aber bei She Bop offensichtlich nicht. Wir haben uns das Video angeguckt, es ist wirklich ein absolut buntes Video. Und wir sehen da unter anderem auch Cindy Lauper mit Blindenstock und dunkler Sonnenbrille laufen.
Das musst du mir erklären, Eckart.
Ich muss dir das erklären, ja, weil natürlich, wenn man masturbiert, wird man blind. Wusstest du das noch nicht? Das erklärt aber Cindy Lauper auf jeden Fall im Text.
Das erklärt sie ziemlich eindeutig. Weißt du was? Ich glaube, wir sollten doch nochmal reingucken. Wir packen She Bop einmal für euch in die Playlist, und wenn ihr gerade eine Hand frei habt, dann könnt ihr euch auch gerne das Video
anhören, angucken. Herrlich, herrlich, herrlich. She Bop von Cindy Lauper. Und wir haben uns das Video natürlich angeguckt und wir haben Tränen gelacht, wirklich.
Definitiv. Ja, es ist einfach ein Feuerwerk der Anspielungen einfach, kanntest du die Musikvideos auch alle damals dann?
Ich hab's gesehen, oder? Aber ich habe jetzt nicht verstanden, irgendwie so diese Anspielung, dass sie da The Great Master Bingo spielen und da Good Vibrations bekommen und The Great Master Bopper oder irgendwie, keine Ahnung.
Es ist. Aber sag, wir haben jetzt drei Songs gehört, und das ist musikalisch schon eigentlich abwechslungsreich, oder? Das sind eigentlich drei, aber also ohne, dass es halt, ihre Stimme ist natürlich das super Bindeglied, es wirkt nicht irgendwie zusammengewürfelt, Aber ne, das hier hat halt sehr, sehr ja, aufreizende Synthesizer irgendwie Motive durchgehen, die den Song sehr nach vorne treiben. Wir haben in vielen Songs auf dem Album haben wir halt so leichte Ska- bis Reggae-Vibes, insbesondere in Witness, könnt ihr da mal reinhören.
Genau.
Gleichzeitig aber finde ich, es schwingt ja auch so ein bisschen dieses Delay-Dub-mäßige in Girls Just Wanna Have Fun mit irgendwie. Wir haben dieses großartige Synthesizer-Marimba-Solo da.
Genau.
Und es sind Elemente, die einfach immer wieder wo auftauchen, aber ich glaube, es ist schon die Vielseitigkeit des Albums, die
ja, die einfach so besonders ist, ne? Also, wenn man sich den Gesang von Cyndi Lauper anhört, dann hört man natürlich auch so ein paar ja, Einflüsse raus. Also zum Beispiel bei einem Song imitiert sie so ein bisschen so diese Tierlaute, die bei The B-52s zum Beispiel Raum einnehmen. Ich würde jetzt nicht sagen bei jedem Song, aber die halt irgendwie durch The B-52s so ein bisschen, ja, ne, sie waren irgendwie die ersten
kultiviert worden,
genau. Und ja, wie gesagt, man hört dann halt auch, dass sie sich hat beeinflussen lassen und Wahnsinn.
Ja, man, im Grunde ist es ja auch schön, dass man mit 30 natürlich irgendwie, also es ist schön, wenn Leute irgendwie musikalisch frisch und unerfahren da rangehen irgendwie und einfach sind, wie sie sind. Aber ich glaube, sie konnte ihren Stil durchaus auch mit dadurch formen, ja, irgendwie, durch ihre vorherigen Erfahrungen, dass sie wahrscheinlich auch vorher einfach Musik gehört hat eben, ja, ganz genau.
Genau, und sie hatte halt mit ihren 30, die sie damals war, dann halt wirklich so alles mitgenommen und, oder nicht alles mitgenommen, aber einfach, ja, dann sich aus Jahrzehnten Popmusik reichhaltig bedient, im Grunde genommen.
Auch in Form, wie wir es eben schon gesagt haben, eben von Coverversionen.
Genau.
Also Money Changes Everything, der Opener ist im Original von Tom Gray und wir haben auch noch When You Were Mine von Prince drauf. Und das erinnert mich so ein bisschen gerade auch an unsere Besprechung von Welcome to the Pleasure Dome damals von Frankie Goes to Hollywood, wo es auch so ein bisschen wirkte, es muss irgendwie ein Album her und dann packen wir eben noch zwei Cover drauf und sonst was, aber das meine ich, obwohl irgendwie die Songs, ne, das, der eine Song dann auf einer Jam-Basis und der andere ist ein Cover und der andere ist ein sehr abgewandeltes Cover und dann wieder ein anderer eigener und bei manchen Songs ist sie beteiligt am Songwriting, bei manchen nicht und ja, dass dabei einfach ein gutes und auch abwechslungsreiches Album rauskommt, ist, glaube ich, nicht selbstverständlich, aber ich habe es gesagt, ich sag's nochmal, das ist einfach, wenn man so ein gutes, grundlegendes Stilmittel wie eine unverkennbare Stimme hat, dann lässt sich das auch gut zusammenschweißen. Eckert, uns fehlt noch die vierte sehr, sehr große Erfolgsszene.
Genau, das ist auch wieder ein Coversong, ein Jules Shear Song. All Through the Night erschien als Single bereits im September 1984. Also auch hier ist es, also man hat das Album wirklich sehr ausgeschlachtet. Du sagst schon, sechs von 10 Songs erschienen als Single. Die erste Single erschien vor Albumerscheinen, September 1983. Die letzte Single im Januar 1985. Das heißt, man hat das wirklich, ja, sehr ausgereizt und All Through the Night.
Da war es ja vor allem bis zum nächsten Album, mit, das wir auch als True Colors mit dem gleichen Titelsong kennen, auch irgendwie nur noch ein Jahr entfernt irgendwie. Man hat das also gut überbrückt.
Genau, und All Through the Night ist ein Song, da musste ich auch erstmal überlegen. Also ich habe den lange nicht gehört und als ich ihn gehört habe, dachte ich mir, ah, natürlich, das ist es.
Dann war alles klar. Genau.
Alex, wie ist es bei
dir? Ich habe das Album ja eben nochmal gehört. Ich habe aber gerade, wahrscheinlich werde ich ihn gleich wieder im Kopf haben, aber es hat währenddessen nichts, ich muss aber auch gestehen, ich kannte aber auch vor unserer 50-15 Single-Folge, kannte ich auch She-Bop,
okay,
muss ich ehrlich gestehen. Wie ist es denn bei dir mit den anderen beiden dann nicht mehr ganz so erfreulichen Single-Auskopplungen? Also, Money Changed Everything When You Were Mine.
Die
damals begegnet?
Garantiert, ja. Also damals gab es ja nicht so viele Möglichkeiten, Sachen zu hören. Also man hatte ja nicht das Internet, sondern man musste dann, was weiß ich, Formel 1 gucken, da wurde es garantiert gespielt. Oder es gab ja noch andere Musiksendungen im Fernsehen, beziehungsweise dann halt irgendwelche Top 10-Sendungen im Radio. Das kam garantiert vor, aber ich kann mich jetzt nicht speziell.
Du hast es jetzt nicht, es hat es nicht.
Also ich habe mir weder die Singles gekauft, noch hatte ich jetzt irgendwie im Kopf, dass es noch diese Singles gab, aber naja.
Dann lasst mal erstmal gucken, dass wir mir und euch erst nochmal All Through the Night in den Kopf kriegen, jetzt in der Spotify-Playlist. Ja, All Through the Night haben wir uns mangels eines Musikvideos gerade in einer Live-Version angeguckt und ich finde gerade hier, wo man die Instrumente noch ein bisschen dezidierter hört, kam gerade hier im Refrain auch nochmal deutlich dieser Reggae-Einfluss mit dem raus.
Eindeutig.
Ja, nee, ich glaube, das ist vom Speed her schon Reggae und nicht Ska, ne, genau.
Ja.
Was sagst du, Eckart?
Ja, auch ein schöner Song, aber natürlich nicht so aufmerksamkeitsheischend. Schön ist eigentlich der Bass. Das ist ein bundloser Bass. Das heißt, man hat sehr, sehr weiche Bassläufe im Grunde genommen. Und
spielt zum Grunde wie ein Streichinstrument, weil man nicht diese harten Unterteilungen hat.
Genau. Und ganz nett ist eigentlich auch, dass der Songwriter Jules Shear bei der Studioversion zumindest die Backing Vocals übernommen hat. Also das heißt, was ihr hört, das ist dann halt auch der Songwriter.
Ach, das hatte ich auch eben bei Time After Time ganz vergessen. Genau, tatsächlich der Keyboarder, von dem ich eben schon sprach, nämlich Rob Hyman. Der singt auch relativ präsent immer mit und den hört man vor allem hier sehr, sehr deutlich im Time After Time Refrain, hört man sehr, sehr stark die Männerstimme nochmal drunter. Genau. Das nur so am Rande. Und wenn wir noch am Rande Informationen, die wir eben vergessen haben, sind Time After Time wurde 2 Jahre später von Miles Davis gecovert.
Wow.
Also wenn das keine Adelung ist, dann weiß ich es aber auch nicht, Freunde.
So ist es.
Ja, ansonsten, Eckart, ist dir sonst noch irgendein Song besonders positiv, negativ, interessant aufgefallen auf She's So Unusual?
Ganz interessant ist natürlich, dass das Album einen Song enthält, He is so unusual und ist aber auch nur 45 Sekunden lang. Und dabei handelt es sich um einen Song, der aus den 1920er Jahren stammt und hier dann halt wirklich nur so angedeutet wird. Ganz spannend eigentlich, aber jetzt auch kein Song, der das Album besonders prägt.
Aber wieder haben wir eben wieder die vertauschte Geschlechterperspektive. Ich finde, bei mir ist noch Kiss You irgendwie hängen geblieben. I'll Kiss You heißt der Song. Das ist auch einer der Songs, der von ihr geschrieben ist. Und das ist tatsächlich so der Moment, wir sind dann aber auch kurz vor Schluss, wo ich wirklich so zwei Stimmen in meiner Brust habe, weil es wirklich gesanglich sehr, sehr am Limit dessen, was ich vertrage, irgendwie kratzt, aber irgendwie auch so, irgendwie so, es ist teilweise so drauf geschissen irgendwie in der Wahrnehmung irgendwie so. Und wie du sagst, sie hat eigentlich auch einen riesigen Stimmumfang tatsächlich und fängt nur gefühlt schon so weit oben an, dass man das schon gar nicht wirklich, ne, weil sie geht nicht besonders tief, sondern bewegt sich generell so weiter oben. She's so unusual, spannende Sache. Eckart, was würdest du sagen nach der Beschäftigung jetzt? Ist es ist es für dich ein zeitloses 80er-Album? Ist es für dich ein Album, was groß an Frische eingebüßt hat in den letzten 40 Jahren oder eigentlich den Test of Time
bestanden hat? Test of Time, ja, doch, den hat es doch schon bestanden, würde ich sagen. Also, allein weil Girls Just Want to Have Fun, das ist doch einfach, oder Time After Time, auch wenn du sagst irgendwie, ja, die Keyboards sind so ein bisschen, weiß nicht.
Moment, du hast eben schon so bedröppelt geguckt. Nein, ich habe eben gesagt, weil du vom Wort Ballade sprachst, habe ich gesagt, es ist ja nicht so ein Song, wo einfach nur ein in die Jahre gekommenes E-Piano klimpert und dann jemand drüber heult. Okay, okay. Ich dachte das eben schon, wo du damals, ja, das ist mein Lieblingssong und so. Nein, eben nicht.
Okay,
ich wollte den Begriff Ballade ein bisschen entschärfen. Und wenn ich, da dachte ich jetzt zum Beispiel wieder an unsere James-Bond-Folge, die ich auch allen sehr ans Herz legen kann, wo wir eben so einige Kandidaten hatten, wo im Grunde einfach nur eine Frau pompös irgendwie irgendwo drüber säuselt oder so und dazu einen, ja,
in die Jahre kommen. Ach so, richtig, ja, okay.
Genau. Und da sind da definitiv Sachen bei, die den Test of Time schon bestanden haben. Nein. Gut, dass wir das noch geklärt haben. Das wollte ich niemals über Time of Time sagen.
Wir werden jetzt auseinandergegangen quasi in die nächste Folge mit dieser.
Nein, aber ich stimme dir, du hast es gerade eigentlich mit den beiden Songs, bringt man es ja auf den Punkt. Und ich finde, genau das macht es eigentlich auch zeitlos, weil es eben dieses hymnische, aber auch dieses überdrehte hatte.
Ja, genau.
Hymnen sind beides auf ihre Art, aber ganz unterschiedlich. Und die überdrehte Seite kommt natürlich in anderen Songs nochmal raus. Aber das ist einfach für vor allem auch nur 38 Minuten, sag ich mal, einfach gut gelungen.
Absolut. Und wenn wir jetzt nochmal über, Keyboards oder so sprechen, dann sind die Sachen halt auch nicht so übermäßig antiquiert, weil ich weiß nicht, ich kann das gar nicht in Worte fassen, aber es ist einfach, es steht nicht so im Mittelpunkt natürlich. Im Mittelpunkt steht halt Cyndi Lauper, das ist ganz klar. Und deswegen wirkt es vielleicht auch einfach so ein bisschen zeitloser.
Richtig, sie muss sich nicht hinter der Produktion verstecken, um es mal irgendwie so zu sagen, ne?
Genau.
Sehr schön. Und ich würde sagen, wenn auch ihr findet, dass wir uns nicht hinter der Produktion verstecken müssen und dass unser Podcast sehr gelungen ist, dann könnt ihr uns immer ein paar gute Sachen tun. Zum Beispiel könnt ihr dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl 5 Sterne geben. Das würde uns sehr freuen. Ihr könnt euren Freundinnen und Freunden davon erzählen. Ihr könnt ein Posting im Cyndi Lauper Fanclub ablassen, dass wir hier eine gute oder nicht gute Folge abgeliefert haben. Und genauso könnt ihr uns natürlich wie immer auch auf Patreon ein bisschen unterstützen, damit wir den Podcast am Leben halten können. patreon.com/Boys of Summer Podcast.
Wenn wir dann unseren Kontoauszug sehen bei Patreon, dann sagen wir auch wieder: Money changes everything. In diesem Sinne, wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Gute Nacht.
Gute Nacht, genau. Bis dann.